Direkt aus Europa, Nummer 335, Seite B.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Im Studio heute Morgen ist Sandra Schulz. Guten Morgen. Auch die verstärkte Präsenz internationaler Marineverbände hat offenbar keine abschreckende Wirkung auf die somalischen Piraten. Erst gestern wurden im Golf von Aden 3 weitere Schiffe gekapert, 2 Frachter und ein thailändisches Fischereischiff. Am Wochenende hatten die Piraten den saudi-arabischen Supertanker Sirius Star in ihre Gewalt gebracht, der Öl im Wert von 100 Millionen Dollar geladen hat. Die Region am Horn von Afrika, die zu den am meisten befahrenen Seegebieten der Welt gehört, erlebt in diesem Jahr eine rasante Zunahme von Piratenüberfällen. Die schwer bewaffneten Banden haben derzeit etwa ein Dutzend Schiffe und mehr als 200 Menschen in ihrer Gewalt. Die Entwicklung beobachtet Wilhelm Probst schon seit Jahren. Er war früher Kampfschwimmer bei der Marine. Mit seinem Unternehmen Staff Maritim berät er Reedereien in der Frage, wie man sich gegen Piratenüberfälle schützt. Und nun ist er mir in Hamburg zugeschaltet. Guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen.
Herr Probst, wie kapern Piraten heutzutage ein Schiff?
Ja, nun, die beobachten die Schiffe bzw. den Schiffsverkehr und starten dann zurzeit mit Mutterschiffen aus, sogenannte Speedboote, das heißt aber, das sind keine professionellen Speedboote, sondern einfach handelsübliche, sage ich jetzt mal, da unten Holzboote oder Hartschalenboote, aber übermotorisiert, von denen sie aus dann ihre Operationen starten und die Schiffe entern.
Wie gehen die an Bord?
Ja, da gibt es verschiedene Methoden, aber das ist verhältnismäßig primitiv. Also die fahren mit den Schiffen entweder von der Heckseite her oder rechts oder links, also Backbord, Steuerbord, an die Schiffe ran, so nah wie es geht, also bis an die Bordwand, und dann haben sie eigentlich ganz primitive Mittel mit Stangen, Holzstangen oder Leitern, sogenannte Poles, das sind Teleskopstangen, wo Alustrickleitern dran sind, und führen das praktisch an der Bordwand hoch, und wenn sie oben an der Reling angekommen sind, dann haken sie die ein und dann klettern die hoch.
Wenn man jetzt die Bilder sieht, zum Beispiel von der Sirius Star, warum fällt es der Besatzung da nicht auf, wenn da jemand meterweise die Bordwand hochklettert?
Die eine Möglichkeit ist, dass es der Besatzung wirklich nicht auffällt, dass die das einfach nicht sehen und nicht mitbekommen. Sprich, wenn die Piraten zum Beispiel in der Dunkelheit kommen. Und das andere ist, die Besatzung ist ja auch aufgrund der ganzen Vorfälle, die jetzt passiert sind, dementsprechend eingeschüchtert und haben natürlich auch davor Angst, dass die Piraten beim Aufentern hochschießen. Und dann trägt ja kein normal denkender Mensch da seinen Kopf da in die Gegend.
Ist Sicherheit auf hoher See auch eine Frage des Geldes?
Sicherlich ja.
Wie schützen sich die Reedereien gegen Piraten, zumal die Aufmerksamkeit jetzt angesichts der aktuellen Meldungen ja groß ist?
Die Reedereien, sage ich jetzt mal, die handeln mit den ihnen im Augenblick zur Verfügung stehenden Möglichkeiten, und die sind vom Schiff aus sehr begrenzt. Es gab schon Vorfälle, wo Kapitän es geschafft hat, aufgrund von Manövrierung Piraten abzuwehren, und die sind dann von ihrem Vorhaben zurückgetreten, sage ich jetzt mal. Ansonsten hat derzeit an Möglichkeiten ein Reeder oder ein Schiff, ein Kapitän, wenig.
Welche Möglichkeit gibt es, so ein Schiff, das nun in den Händen von Piraten ist, wieder zu befreien?
Ja, mein Gott, da haben wir ja schon ein paar Vorfälle gehabt, ja, mit der Leponar oder mit ein oder zwei anderen Schiffen. Das geht, wenn es mit aggressiven Mitteln geht, mit maritimen Eliteeinheiten, die Besatzung bzw. das Schiff da von den Piraten wieder befreien. Aber das ist ein großer Aufwand, und da muss von allen möglichen Stellen und Behörden genehmigt werden. Also das ist schwierig und wird natürlich auch nicht ohne dementsprechende Verluste gehen können.
Sie haben im vergangenen Jahr ja die Yacht eines Milliardärs begleitet durch den Golf von Aden. Welche Ausrüstung haben Sie da mit an Bord genommen?
Die Ausrüstung, die schon an Bord war, konnten wir nutzen. Wir haben da überhaupt nichts an Bord mitgenommen. Das war alles schon vorhanden. Das geht über Nachtsichtgeräte, Fernglas, über Bewaffnung, die dementsprechend für solche Geschichten erforderlich ist.
Wie groß ist so ein Team, das Sie brauchen, um so eine Yacht zu schützen? 60 Meter lang war sie.
Ja, nicht ganz. Je größer das Schiff ist, desto einfacher ist es zu sichern und zu verteidigen. Aber man hat natürlich weitere Strecken auf dem Schiff zurückzulegen, also auf einem großen Frachtschiff oder jetzt in dem Fall zum Beispiel auf so einen Tanker. Da braucht man natürlich mehr Personal, aber maximal 6 bis 8 Personen.
Bei Ihrer Überfahrt im letzten Jahr, gab es da auch brenzlige Situationen?
Nee, brenzlig möchte ich nicht sagen. Wir wurden da einmal 20 Stunden von einem, ich sage jetzt mal, suspicious Boot da begleitet im Golf von Aden, also von der Westseite her, wenn man das jetzt mal so sieht. Und die sind dann immer wieder rangefahren, wieder weggefahren, haben uns also beobachtet, observiert. Wir haben natürlich dann zurückbeobachtet, klar. Und die haben dann gemerkt, wie ich dann einige Leute in Position geschickt habe, dass das Schiff begleitet wird, und dann haben die davon abgelassen.
Warum haben Sie sich darauf eigentlich spezialisiert, auf den Kampf gegen Piraten?
Naja, aufgrund meiner Vergangenheit bei der Marine, dass wir das gelernt haben, ein Schiff zu verteidigen bzw. anzugreifen, und das habe ich einfach umgesetzt.
Sie waren jahrelang Kampfschwimmer. Was ist die wichtigste Qualifikation, die man braucht im Kampf gegen Piraten?
Die dementsprechende Einstellung, eine Kondition und ein vernünftiges Know-how. Also Training, Weiterbildung, Vorbildung, und also maritim allerdings. Ja. Also man muss schon ein bisschen mit der See zu tun haben. Man muss wissen, wie ein Schiff funktioniert, und man muss sich auf See wohlfühlen. Das sind alles so Kleinigkeiten, die dazugehören.
Sie beobachten die Szene jetzt schon seit mehreren Jahren. Kann man davon sprechen, dass die Piraterie eine Renaissance erlebt?
Ja, sicher. Wenn Sie es so nennen wollen, ja.
Warum ist das so?
Die Piraten haben ganz einfach festgestellt, dass es leicht ist, die Schiffe zu kapern, weil sie nicht verteidigt werden. Und das haben die einfach eine Geldquelle entdeckt, die sie einfach ausnehmen.
Wilhelm Probst, Sea Survival Trainer, über die Piraten von heute. Haben Sie vielen Dank.
Ja, bitte.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Und dazu begrüßt Sie Jürgen zur Heide.
Uhr. In Berlin, das ist immer schon was ganz Besonderes. In den Stadtteilen, zum Beispiel im Kiez. Dort gibt es Kritzeleien auf Beton, abgefackelte Parkbänke, ein Bach voller Müll. Eigentlich sind das keine Attraktionen. Oder vielleicht gerade doch. Dort gibt es jetzt ein interessantes Projekt, denn die Spezialitäten, die Spezialisten des Alltages, diese Jugendliche, wollen das den Touristen zeigen. Da, wo sie wohnen, und sie wollen zeigen, wie sie wohnen. Und sie erzählen von der türkischen Backfabrik und so weiter und so weiter. Diese Führungen, die organisiert werden von dem Verein Kultur bewegt, die sollen natürlich am Ende der Integration dienen. Unsere Kollegin Esther Körfgen hat sich das Ganze angesehen.
Eine Straßenkreuzung im Wedding. Es sind die gleichen U-Bahn-Eingänge, Kaufhäuser und Imbissbuden wie überall in Berlin. Nur die kleine Gruppe an Menschen fällt aus dem Bild, mit dem lächelnden Jugendlichen in der Mitte im gelben Sweatshirt.
Und wir sind hier beim Leopoldplatz. Das ist ein wichtiger Treffpunkt für uns. Und wir vergleichen das manchmal mit Kodam oder Alexanderplatz, da wir uns mit Freunden oft öfters hier treffen. Und jetzt gehen wir gleich rüber, von wo aus wir die Nazarethkirche sehen können.
Es ist die Welt von Diego. Der 17-Jährige lebt seit 6 Jahren im Wedding und fühlt sich hier wohl, inmitten des Lärms, der alten, mit Graffitis bekritzelten Häuser und der vollgestopften Läden mit fremdländischem Schriftzug über der Tür. Inzwischen leben hier mehr Ausländer als in Kreuzberg, 32%, so zählt das Statistische Landesamt.
Hier herrscht so eine familiäre Stimmung. Für Leute, die sich noch nicht dran gewöhnt haben, gibt es auch hier viele afrikanische Läden, asiatische Läden. Also ich finde, es ist wichtig für Leute, die bestimmte Lebensmittel essen, dass man hier alles findet.
Diego kommt aus Brasilien. Er zeigt den Tourteilnehmern, wo er seine Lebensmittel kauft, im Afro-Asia-Shop. in dem es auch das passende Haarwachs gibt für ihn.
Nicht für glatte Haare, sondern für grausige Haare. Um die Haare noch ein bisschen so nicht ganz zu glätten, sondern noch ein bisschen so wellig zu machen. Aha. Weil es gibt ja grausige Haare, dann wellige Haare. Man kann sich alles aussuchen da.
Einblicke in das Leben eines Weddinger Jugendlichen. Hinter verrammelten Türen der Jugendclub, in dem er mal ein Date hatte und der nun zumachen muss. Das Fitnessstudio, wo er zusammen mit vielen Russen trainiert und in dem auch der Berliner Meister im Bankdrücken übte, ein Araber. Aber auch über das Viertel erfahren die Tourteilnehmer einiges, bekommen die Ein-Mann-Brauerei zu sehen und das Studentenwohnheim, in dem fast nur Chinesen leben. Die Stationen der Tour haben die Jugendlichen selbst zusammengestellt.
Für die Jugendlichen hat das eine Bedeutung, dass sie sich erstmal mit dem Gebiet auch nochmal ganz anders identifizieren, dass sie sowieso ganz anders durch die Gegend laufen, plötzlich Dinge viel wachsamer beobachten, was verändert sich eigentlich im Kiez. Und zum anderen ist es für die Jugendlichen eine gute Vorbereitung, auch so für Berufsbildung. Man muss eben Sachen präsentieren, man muss Inhalte vermitteln. Da können die eigentlich so sehr viel noch dazulernen, die Jugendlichen.
Die Ethnologin Susanne Potzek hat mit ihrem Verein Kultur bewegt vor 2 Jahren die Führungen ins Leben gerufen, damit sich die Jugendlichen stärker mit ihrem Kiez identifizieren, aber auch um Kontakt herzustellen zwischen ihnen und denen, die sonst nichts mit dieser Welt zu tun haben.
Sie sollen erstmal zu einem erfahren, dass es doch irgendwie ganz aktive Jugendlichen gibt, denn dass sie so ein bisschen sensibilisiert werden, so für Jugendkultur, für Jugendlichen selber, dass man da mal so eine andere Blick und Perspektive einfach erhalten kann.
Die Gelegenheit hat zum Beispiel ein Lehrer aus dem angrenzenden Moabit ergriffen, weil er mehr über die Kultur seiner Schüler erfahren möchte. Und die Mutter eines 17-Jährigen, der hier kaum noch auf die Straße geht, weil er Angst hat vor gewalttätigen Gangs. Sie will wissen, ob andere Jugendliche auch Erfahrungen damit gemacht haben.
Weil mein Sohn nämlich auch so schön dunkel ist wie du, ja, und der hat irgendwie ziemlich viel schon mitgekriegt davon anscheinend.
Die Beutestraße, ich war mal da unterwegs mit Leuten aus Moabit und es gibt so diese Konkurrenz Moabit und Wedding. Ich bin kurz mitgekommen. Und dann ist die ganze Wolterstraße, Leute, die gar nichts damit zu tun hatten, sind rausgekommen aus deren Wohnungen und Laden und viele Türken, Araber. Dann sind wir ganz schnell abgehauen.
Aber ansonsten versichert der Weddinger brasilianischer Herkunft, sei hier alles friedlich. Und verrät, dass er mit den Deutschen besser klarkomme als mit Arabern und Türken. Auch das sollen die Kiezführungen Meinungen bilden zum Thema Migration, sagt Susanne Porzek, die den Jugendlichen Kurse zu interkulturellen Fragen anbietet.
Alle Jugendlichen ausnahmsweise sind alle mit Migrationshintergrund. Und da ist so auch so ein Ziel, dass sich Jugendlichen selber so positionieren, bin ich Ausländer, bin ich Deutscher. Es geht so um die eigene Identität, dass man das auch mal so reflektiert. Aber eben auch dafür auch so ein bisschen sensibilisiert werden, so was eigentlich Diskriminierung, Vorurteile sind. Und wo sie selber ansetzen können und anderen auch mitteilen, was sie so an Erfahrung auch gemacht haben.
Mittlerweile konnten sie 13 Jugendliche für die Touren gewinnen, Mädchen wie Jungen, Deutsche wie Einwandererkinder, Gymnasiasten genauso wie Hauptschülerinnen. Spezialisten des Alltags, die zeigen, wie sie leben, 5-mal im Wedding und nun auch 2-mal in Neukölln. Lockerungsübungen für die Stimme. In einem Stadtteilzentrum in Neukölln stehen 3 Frauen vor ihrer Sprechtrainerin und lassen sich wichtige Tipps für ihren ersten Auftritt in der Öffentlichkeit geben.
Wenn ihr eure Führung macht, denkt daran, dass die Sätze nicht zu lang sind. Schaut auch, dass ihr Schuhe anhabt, die euch auf den Boden bringen.
Eine Iranerin, eine Türkin und eine Libanesin, die sich zusammengetan haben, um den Menschen zu zeigen, wie schön es hier ist.
Seit 35 Jahren wohne ich in Neukölln. Neukölln hat einen schlechten Ruf, aber Neukölln ist wirklich sehr schön eigentlich.
Wenn man sagt, ja, ich komme aus Neukölln, dann immer so, oh, das ist dann die Antwort von den anderen. Man muss sich nur mal hier genauer umsehen und den historischen Hintergrund von Neukölln sehen.
Die Studentin Rasha Akil möchte gerne auf ihrer Tour zu einem Trödelladen gehen, in dem die ARD einen Film gedreht hat. Und zu Restaurants, in denen schon mal Prominente gegessen haben. Gülaynur Uzun will die Parks des Viertels zeigen und erzählen, was man alles aus dem Kiez machen könnte.
Na, zum Beispiel diese Scheune da. Das war ja meine Idee, da würde ich so Hühner, so kleine Garten, so Bauernhof für Kinder. Es kommen ja hier sehr viele Kinder. Und es sind ja auch manchmal Kinder, die nicht im Zoo gehen, weil es so teuer ist.
Aber nicht nur die schönen Dinge Neuköllns wollen die drei engagierten Frauen den Besuchern zeigen. Sie wollen die Wahrheit zeigen.
Wo Probleme sind, wenn wir sagen, ja, hier ist die Kriminalität, überwiegt sie leider. Aber werden wir schon zeigen. Weil wir finden, das muss bekämpft werden.
Ich werde erzählen, wie sich Neukölln alles so geändert hat. Obwohl ich sehr viel schimpfe an Neukölln, ich mag Neukölln.
Das ist eine neue Methode, Menschen zu integrieren. Zeigen Sie, was da ist. Und das alles Touristen. Das war ein Bericht von Esther Kaufgen aus Berlin.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Mit Bettina Kleiner, Mikrofon. Schönen guten Morgen. Neun Minuten vor acht ist es hier in Deutschlandfunk. Können Jugendliche vor dem sogenannten Komasaufen geschützt werden? Unsere Landeskorrespondentin Uschi Götz stellt das Projekt vor.
An Silvester 2007 habe ich zu viel getrunken, dann hatte ich Alkoholvergiftung und konnte nicht mehr laufen und nichts mehr. Ja, und deswegen habe ich dann halt, habe ich 9 Monate überhaupt nichts mehr getrunken und dann halt, wenn ich mal fortgehe oder so, wenn ich fort war, habe ich halt auch ein bisschen viel getrunken. Und wenn ich aber nicht fortgehe, dann trinke ich nicht so viel. 4-5 Mal und dann war es aus. Lag ich halt draußen, da kam halt Krankenwagen und alles, aber die haben gesagt, es ist keine Alkoholvergiftung, also noch nicht.
Sie sind 17 und 16 Jahre alt und wohnen im Großraum Stuttgart. Hier heißen sie Svenja und Katrin. Svenja hatte mit 10 ihren ersten Vollrausch, Katrin mit 13.
Eigentlich nur um Spaß zu haben. Also weil es die anderen auch machen, dann ist es halt so, dass ich das dann auch mache. So. Also um ehrlich zu sein, so um cool zu sein.
Geplant war der Absturz nicht. Beide Mädchen kannten ihr Limit nicht. Woher auch. Landläufig gelten sie dennoch als Komatrinkerinnen. Dr. Gabriele Stump lässt diesen Ausdruck nicht zu. Monatelang haben die Erziehungswissenschaftlerin und ihre Kollegen Interviews mit Jugendlichen geführt. Ergebnis: Jugendliche, die zu viel Alkohol trinken, wollen gar nicht bis zum Umfallen trinken.
Also die Interviews, die wir mit den Jugendlichen geführt haben, da wurde schon relativ deutlich, dass die allermeisten Jugendlichen daran interessiert sind, zwar das auszuprobieren, auch ihr Limit auszutesten. Die wollen schon auch den Rausch haben, aber die wollen nicht den Kontrollverlust und die Bewusstlosigkeit. Das sind dann eher Dinge, die passieren, weil die Kinder und Jugendlichen, die trinken, keine Profis in Anführungszeichen sind. Die sind ungeübt im Umgang damit.
Rauschtrinker heißen sie im Kreis der Wissenschaft. Gabriele Stump leitet das Forschungsprojekt Jugend und Rauschtrinken am Institut für Erziehungswissenschaft der Universität Tübingen. Bis zum kommenden Frühjahr erwartet das Bundesgesundheitsministerium von ihr und den mitwirkenden Wissenschaftlern Präventionsvorschläge. Jugendliche, so das Ziel des Projekts, sollen künftig besser mit Alkohol umgehen können. Schon heute steht fest:
Unsere These war, und die hat sich auch bestätigt, weitgehend, dass die Jugendlichen selber Lösungsansätze mitbringen und sich in diesen Lösungsansätzen Risikokompetenz ausdrückt.
Die Jugendlichen trinken fast ausschließlich in ihren Cliquen, auch Peergroups genannt. Sie sind dabei weniger unreflektiert in ihrem Handeln als bisher angenommen.
Also die Peergroup ist zwar auf der einen Seite der Risikoraum, in dem die Jugendlichen an Alkohol herangeführt werden und ins Trinken inkulturiert werden. Auf der anderen Seite kann man aber sehen, dass die Gruppe sehr stark auch einen Schutzraum bildet.
Mädchen und Jungen haben scheinbar das gleiche Trinkverhalten, so ein Ergebnis der Wissenschaftler. Doch während sich Jungen im Vollrausch eher an die Clique wenden, klären Mädchen meist schon vor der Party mit der besten Freundin ab, wer auf wen im Ernstfall aufpasst.
Also man findet zum Beispiel typischerweise in allen Gruppen sogenannte Delegation. Das heißt, die Verantwortung wird untereinander delegiert, wer auf wen aufpasst.
Dennoch sind es gerade Mädchen, die Natascha Zöller zunehmend als besonders gefährdet einstuft. Natascha Zöller arbeitet als Sozialarbeiterin bei der mobilen Jugendarbeit der Stuttgarter Caritas und hat den Wissenschaftlern um Gabriele Stumpf wichtige Hinweise aus der Praxis geliefert.
Das Selbstvertrauen ist, ich würde nicht sagen durchweg schlecht, aber bei vielen sehr, sehr gering. Das heißt, man macht im Prinzip alles, um irgendwie Aufmerksamkeit zu kriegen, um irgendwie im Mittelpunkt zu kommen, um irgendwie dazuzugehören. Und da trinkt man dann auch, um vielleicht das nicht vorhandene Idealgewicht zu vergessen oder was scheinbar als Idealgewicht vorgegeben wird.
Keinen Unterschied gibt es indes beim Rauschtrinken zwischen Land- und Stadtjugend. Alle trinken gleich viel, zu viel. Fast ausschließlich an Wochenenden, so das Ergebnis der Interviews mit den Jugendlichen. Auch ist Rauschtrinken keine Frage der Herkunft, auch nicht der besuchten Schulart. Jugendliche aus der sogenannten Oberschicht seien besonders gefährdet, so Erziehungswissenschaftlerin Gabriele Stumpf.
Am allermeisten, also im europäischen Vergleich, wenn man guckt, trinken eigentlich Jungs aus wohlhabenden Familien. Also das hat auch schlicht damit zu tun, dass die einfach mehr Taschengeld zur Verfügung haben, um mehr zu trinken. In der Schule erreichen wir immerhin ein ganz breites Spektrum von Kindern und Jugendlichen. Insofern, denke ich mal, kommt den Schulen da immer noch eine bedeutende Rolle zu. Zumal es auch erschreckend ist, das haben wir in den Interviews auch festgestellt, wie wenig Jugendliche eigentlich über die Auswirkungen von Alkohol beispielsweise durch die Schulen informiert sind. Das Wissen ist eigentlich, kann man sagen, fast gleich null, selbst bei 14-, 15-Jährigen.
Als Katrin im letzten Jahr im Alter von 15 Jahren nach 5 Maß Bier auf dem Stuttgarter Volksfest zusammengebrochen war, holte die Polizei ihre Mutter. Wieder nüchtern versprach die damals 15-Jährige:
Also ich habe jetzt zwar versprochen, dass ich halt nicht mehr so viel trinke wie das letzte Mal und dass ich dann jetzt weiß, wo meine Grenzen sind. Und ja, aber sie hat halt dann gesagt, ich soll nicht so übertreiben.
Katrin wird von der mobilen Jugendarbeit der Caritas betreut. Heute habe sie sich unter Kontrolle, sagt die mittlerweile 16-Jährige.
Bier, Sekt, wenn nicht so im Maßen, so Wodka oder so, das nicht. So an Geburtstagen, aber auch nicht viel, weil das vertrage ich nicht.
Aus Stuttgart eine Reportage unserer Landeskorrespondentin Uschi Götz, 7.58 Uhr.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Im Studio weiter mit Friedbert Meurer. Einen guten Morgen. Uhr 10 vor 8. Bei Daimler beginnen heute die Weihnachtsferien. Dieses Jahr ist das eher kein Grund zur Freude, denn die Ferien dienen dazu, wegen der schwierigen Wirtschaftslage die Produktion zu drosseln. Es ist eher ein verlängerter Zwangsurlaub. Nach Weihnachten stehen dann auch noch 3 Monate Kurzarbeit an. Wie ist die Stimmung unter den Daimler-Arbeitern, die jetzt nach Hause fahren? Uschi Götz hat einige von ihnen für uns auf der Heimreise in den Schwarzwald begleitet.
Busfahrer Richard Hauser schaut auf die Uhr. 16 Uhr, er muss los. Die Tagschicht ist durch. 5 Bushaltestellen fährt er auf dem Daimler-Betriebsgelände in Sindelfingen an. Viele sogenannte Schichtbusse sind um diese Zeit auf dem Gelände unterwegs. Busfahrer Richard Hauser fährt direkt von Sindelfingen in den Nordschwarzwald, nach Nagold und in viele kleine Dörfer rund um Horb am Neckar. Nach und nach steigen über 30 Leute ein, Männer und Frauen, Daimler-Leute. Für viele ist es heute die letzte Busfahrt für fast 4 Wochen. Sie haben schon einen Tag früher frei. Was haben Sie vor in den kommenden Wochen?
Daheim sein.
Die Antworten fallen zunächst kurz aus. Was soll man auch sagen? Ja,
Er hat Angst vor dem kommenden Jahr, sagt ein fast 50-jähriger Mann aus der Produktion. Wie alle anderen möchte er seinen Namen nicht nennen.
Bis jetzt steht ja fest, dass bis 31. März Kurzarbeit angesagt ist. Und ich hoffe halt, dass das dann ab April wieder besser wird und die Verkaufszahlen besser werden. Ja.
Den anstehenden Zwangsurlaub gleichen einige Daimler-Mitarbeiter noch mit ihren Zeitkonten aus. Konten, auf denen in guten Zeiten Überstunden gesammelt wurden. Doch nach der Weihnachtspause am 12. Januar kommen viele bereits auf Minusstunden. Bis zu 200 Stunden. Dann geht es mit Kurzarbeit weiter. 90% ihres bisherigen Nettolohns sollen Daimler-Beschäftigte auch bei einer 4- oder auch 3-Tage-Woche bekommen, geregelt in einem Tarifvertrag.
Ich habe das für mich noch nicht ausgerechnet, aber ich hoffe, dass das mit 90% dann zutrifft, ja, oder 80%. Je nachdem, wenn man Kinder auf der Steuerkarte hat, sieht es ja noch mal ein bisschen anders aus, aber 80 bis 90% hoffe ich doch, ja.
Der Bus verlässt Sindelfingen und fährt auf die Autobahn. Fast eine Stunde Fahrzeit liegt vor den Daimler-Leuten. Urlaubsstimmung kommt nicht auf, im Gegenteil, die ersten schlafen schon. Ein Mitarbeiter aus der Personalabteilung erzählt von seinen letzten Arbeitstagen.
Das sind einige Abfindungsgespräche, Frühpensionsgespräche, wo momentan von den Kollegen geführt werden. Und ja, allgemein hofft halt jeder auf bessere Zeiten und wir stehen halt auch unter Druck und wie gesagt, es ist alles nicht so einfach.
In jedem Fall erwarten ihn neue Zeiten, sagt er fröhlich.
Ich gehe in die Frühpension und war jetzt 22,5 Jahre bei der Firma Daimler. Ja, ist toll, dass man wieder ein neues Ziel hat. Es war interessant, abwechslungsreich die letzten 22,5 Jahre und ich freue mich auf den neuen Abschnitt.
Seine Kollegen seien in den ersten Monaten der Kurzarbeit abgesichert. Der Mann aus der Personalabteilung muss es wissen.
Ist für die erste Phase, sprich Januar bis März, sozusagen, können sich die Leute meiner Meinung nach über Wasser halten. Also da passiert nicht viel, aber wir wissen nicht, wo das Ende der Fahnenstange in der heutigen Zeit ist, wirtschaftlich gesehen.
Zwei Drittel der rund 30.000 Beschäftigten im größten deutschen Daimlerwerk in Sindelfingen werden im nächsten Jahr zunächst für 3 Monate von der Kurzarbeitregelung betroffen sein. Wie es dann weitergeht, ist noch offen.
Ich denke, man, der Einzelne ist sich über die Bedrohlichkeit der Situation noch nicht im Klaren. Deshalb ist die Stimmung eigentlich besser, als sie sein sollte.
Sagt ein etwa 50-jähriger Daimler-Mitarbeiter und fügt hinzu, er habe Angst um seinen Arbeitsplatz. Noch sind die Mitarbeiter durch eine Arbeitsplatzgarantie abgesichert.
Die Arbeitsplatzgarantie läuft ja mit Ende 2011 aus und was danach passiert, ist fraglich.
Der Daimler-Schichtbus fährt in Richtung Nagold. Nur noch wenige Minuten, dann sind die ersten am Ziel. Auch ein paar Auszubildende fahren mit, künftige Fertigungsmechanikerinnen. Am Mittag hatten sie noch eine Weihnachtsfeier. Sie sollen lernen, hat ihnen ihr Meister für die langen Ferientage empfohlen.
Der Meister hat gesagt, wir sollen uns anstrengen dieses Jahr, weil man guckt auf die Noten und alles. Also wer... Ja, es könnte halt sein, dass irgendjemand rausfliegt oder so. Also sollen wir schon uns anstrengen und so, hat er gesagt, hier zum Meister.
Wir müssen uns aber nicht so viele Sorgen machen. Also wir brauchen nicht so.
Wer viel lernt, braucht sich keine Sorgen zu machen. So die Weihnachtsbotschaft an die Lehrlinge. Doch das hatten die meisten wohl schon vorher begriffen.
Wir haben da auch ein bisschen Angst mit dem Übernehmen, ob das dann so funktioniert, weil dann die Kurzarbeit ist und so. Wir haben da auch ein bisschen Angst zum Teil, weil ja vielleicht die 80-20-Regelung kommt und dann müssen 5 von uns gehen. Und das macht uns auch ziemlich zu schaffen, dass wir strengen uns halt auch an, was schulmäßig betrifft, für die Übernahme. Ich hoffe, dass es besser wird und dass dann auch wieder aufsteigt, dass wir dann nicht so viel Angst haben müssen.
Hoffnung kommt von einem Daimler-Mitarbeiter in den ersten Reihen des Busses. Er arbeitet in der Entwicklung im Werk Sindelfingen.
Trotz der gänsebunten Hose muss man trotzdem positiv denken. Ich gebe mir ein gutes Gefühl in 2009.
Der Bus ist im Nordschwarzwald angekommen. Nach und nach steigen alle aus. 4 Wochen Weihnachtsferien liegen vor ihnen. Und doch steigen fast alle wortlos aus dem Bus aus.
Bei Daimler beginnen wegen der Krise lange, lange Weihnachtsferien. Uschi Götz hat Beschäftigte der letzten Tagesschicht im Bus für uns begleitet. Es ist 7.57 Uhr. Wir hören uns wieder nach den 8 Uhr Nachrichten hier im Deutschlandfunk.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind, und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishi Ikebukuro 5-21-6-205. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach. Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 334. Die ersten Opfer der Finanz- und Wirtschaftskrise waren die Leiharbeiter. Vor allem in der deutschen Autoindustrie hat man sie zu Tausenden entlassen. In der Leipziger Autofabrik der Bayerischen Motorenwerke, kurz BMW, haben schon 400 Leiharbeiter ihre Kündigung bekommen. Auch bei den Zulieferbetrieben der Autoindustrie wird es zu einem Beschäftigungsabbau kommen und davon sind als erste die Leiharbeiter betroffen. Aber bei den Siemenswerken in Berlin wurden im November noch Leiharbeiter eingestellt. Im Maschinenbau und in der Elektroindustrie haben viele Firmen noch genug Aufträge. Die Zahl der Leiharbeiter hat in den letzten Jahren schnell zugenommen und ist auf 750.000 gestiegen. Bei vielen Firmen sind schon mehr als 30% der Arbeitnehmer Leiharbeiter, denn da sie da nur vorübergehend Arbeit bekommen, kann man ihnen ganz einfach kündigen, wenn man sie nicht mehr braucht. Die meisten akzeptieren diese schlechten Bedingungen, weil sie keine Festanstellung finden. Für manche ist das aber auch eine Chance, wieder in ihren Beruf hineinzukommen, nachdem sie lange arbeitslos waren oder etwas anderes gemacht haben, als was sie gelernt hatten. Der Durchschnittslohn ist sehr niedrig. Er liegt nur bei etwa 1200 Euro im Monat. Die niedrigen Löhne und die Unsicherheit, wie lange man bei der Firma arbeiten kann, akzeptieren aber viele, um überhaupt wieder berufstätig sein zu können. Die meisten Leiharbeiter werden von privaten Vermittlern an eine Firma vermittelt. Die Arbeitsämter heißen jetzt Arbeitsagenturen und sie arbeiten jetzt auch etwas besser als früher, aber immer noch nicht so gut wie die Zeitarbeitsfirmen. Bei den kleinen Zeitarbeitsunternehmen fühlen sich sowohl die Leiharbeiter als auch die Firmen, die jemanden suchen, gut betreut. So ein Vermittler, in dessen Kartei etwa 150 Leiharbeiter stehen, hat früher beim Arbeitsamt bzw. einer Arbeitsagentur gearbeitet und sich dann selbstständig gemacht. Er ist stolz auf die persönliche Betreuung sowohl der Leiharbeiter als auch der Firmen. Er hat gesagt, als Unternehmer macht er nun vieles anders. Er müsse sehr flexibel sein, denn nicht jeder passe auf jede Stelle. Er hat 4 Mitarbeiter und jeden Tag sehen sie neue Bewerbungen durch, um zu sehen, wen sie wohl vermitteln könnten. Seine Vermittlungsquote liegt bei 80%. Leiharbeiter sind nicht nur wegen der niedrigen Löhne Arbeitnehmer zweiter Klasse. Da sie mit der Firma, bei der sie arbeiten, keinen Arbeitsvertrag haben, wird das Geld, das die Firma für sie zahlt, nicht unter Personalkosten abgerechnet, sondern unter Sachkosten. Für ihre festangestellten Arbeitskollegen sind sie Konkurrenten, weil sie die gleiche Arbeit für weniger Geld machen. Da sie bei der Firma, bei der sie arbeiten, nicht als Beschäftigte gelten, werden sie auch nicht mitgezählt, wenn es darum geht, wie groß die Räume sein müssen, in denen die Beschäftigten sich umziehen und die Pausen verbringen. Und ein Garderobenschrank oder ein Schließfach ist für sie auch nicht vorgesehen. Wo es nicht genug Garderobenschränke und Schließfächer gibt, müssen sie darauf verzichten. Ein Elektriker, der schon seit 5 Jahren als Leiharbeiter bei einer großen deutschen Firma in der Produktion arbeitet, verdient da nur ein bisschen mehr, als er als Arbeitsloser bekäme. Er hat die Hoffnung auf eine Festanstellung aufgegeben und sich damit abgefunden, wohl Leiharbeiter zu bleiben, bis er die Altersgrenze erreicht und seine Rente bekommt. Er macht diese Arbeit für wenig Geld, weil er stolz darauf ist, kein Geld vom Staat zu bekommen, sondern von seiner eigenen Arbeit zu leben und sich freut, dass er bei der Arbeit gute soziale Beziehungen hat. So sieht das auch eine 47 Jahre alte Sekretärin, der vor einem Jahr gekündigt wurde, nachdem sie lange krank gewesen war. Sie hat auch eine Mutterschaftsvertretung übernommen, die nur auf ein halbes Jahr befristet war, weil sie unbedingt arbeiten will. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 334. Danke.